herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschoner Gemeinde Motzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschonergemeinde-motzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Begegnungen mit dem Auferstandenen, so heißen die Predigten, die wir in der kommenden Zeit haben werden, eine Predigtreihe, ja, die sich mit dem Auferstandenen beschäftigt, nach dem Johannesevangelium. Und wie Gunther schon sagt, wir werden heute direkt weitergehen mit der Ostergeschichte. Und die Geschichte geht weiter mit den Jüngern. Nächste Woche werden wir uns mit Thomas beschäftigen. Jetzt haben wir es schon mal gehört, das ist gut. Und in den weiteren Begegnungen werden wir dann erleben, wie Jesus mit den Jüngern frühstückt, wie er mit Jesus unterwegs ist, mit Petrus unterwegs ist. Das sind ganz besondere Momente. Aber vorweg möchte ich erzählen, warum wir uns mit dem Auferstandenen beschäftigen. Ich mache das mit den Worten aus dem Johannes-Evangelium. Da heißt es am Ende: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Also der hat noch viel mehr gemacht. Und dann heißt es: Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wir haben es mit Jesus Christus zu tun, mit Gottes Sohn, mit dem Auferstandenen. Und ich fand das so faszinierend. Wir haben ja am Karfreitag ein paar von uns den Film geschaut, wie in der Schlussszene eigentlich nur noch die durchbohrte Hand gezeigt wird, ein Loch in der Hand. Jesus, er ist nicht im Kreuz hängen geblieben, er ist nicht im Grab geblieben, nein, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So rufen wir es uns an Ostern zu, das könnten wir uns eigentlich viel häufiger zurufen. Wir wollen uns mit dem Auferstandenen beschäftigen. Das ist das Beste, was wir machen dürfen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, du lebst. Dafür sage ich dir einfach von ganzem Herzen Danke. Und wir haben gesungen, dass du das Leben gibst, das sich wirklich lohnt. Ja, und mit dir zu leben, das ist das, was unser Leben prägen soll. Das ist das, was unser Leben bereichert. Das ist das, was unser Leben Fülle gibt. Du bist ein mächtiger Herr. Du bist auferstanden. Du bist nicht im Tod geblieben, sondern du hast den Tod besiegt. Und ich danke dir, dass wir diesen Sieg auch haben, wenn wir dich kennen. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns begegnest durch dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass du uns nahe kommst, dass du unser Herzen berührst, dass wir vieles mitnehmen für die kommende Woche, für die kommende Zeit. Und wir wollen nicht nur, dass die Predigtreihe Begegnung mit dem Auferstandenen heißt, sondern dass das erlebt wird. Wir wollen Begegnungen ermöglichen, wir wollen Begegnungen mit dir. Danke dafür. Und jetzt tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Wir haben den Text gehört. Ich möchte uns den Text auch nach und nach nochmal vorlesen. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen, aus Angst, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Unsere Geschichte geht weiter. Eben hatten wir noch von Maria gehört, jetzt die Jünger. Und die Jünger, die Helden des Glaubens, die haben Angst, die sind traurig, die sind verzweifelt. Aber warum sind sie denn verzweifelt? Sie sind 3 Jahre mit Jesus durch die Lande gezogen. Sie haben Jesus als ihren Lehrer, Herrn und Meister anerkannt. Sie haben alles zurückgelassen und sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und plötzlich, ja plötzlich, wird er gekreuzigt. Scheinbar ist das, was er alles angekündigt und gesagt hat, doch nicht in Erfüllung gegangen. Und für die Jünger war es plötzlich, denn es heißt in Johannes 20, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen wird. Ja, sie haben es nicht verstanden. Die Jünger, die konnten alle Anspielungen auf Jesu Tod nicht verstehen. Sie haben nicht verstanden, was Jesus vor seinem Tod gesagt und offenbart hat. Sie brauchten auch den Heiligen Geist. Und den hatten sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, zumindest noch nicht im vollen Ausmaß. So wie Maria nicht mit der Auferstehung gerechnet hat, so wussten die Jünger auch nicht, dass Jesus wieder auferstehen wird. Und dann werden sie am Auferstehungsmorgen von Maria an das Grab oder ins Grab gerufen und Jesus war nicht mehr da. Vermutlich hat jemand den Leichnam geklaut. Das ist zumindest in dem Moment die plausibelste Erklärung. Und die Jünger sind enttäuscht von dannen gezogen. Und dann haben wir die Geschichte gehört von letzter Woche, wo Jesus der Maria begegnet. Wir sahen Engel, wir sahen den Gärtner, der war Jesus, der Auferstandene. Jesus hat sich der Maria gezeigt, den Jüngern übrigens, die vorher auch da waren, noch nicht. Aber Jesus hat sich der Maria gezeigt und hat sie beauftragt, den Brüdern, den Jüngern das zu erzählen, was sie erlebt hat. Und das hat sie auch gemacht. Aber ich habe mich gefragt, ist das das, was die Jünger am Ende aufgebaut hat? Sie haben es nicht gesehen, aber eine Frau. Und sie haben durch Maria gehört, dass er lebt. Aber was zählte damals eine Frau? Wir haben in der Bibelstunde uns darüber unterhalten, am Mittwoch. Eine Frau zählte damals nicht viel, wenn überhaupt ein kleines bisschen was, eher gar nichts. Das ist auch von der Gesetzgebung damals so gewesen. Da hätte es auch sein können, dass ein Autounfall meinen Hund beobachtet, Luna. Damals zählte das genauso viel, nämlich nichts. Es mussten Männer als Zeugen sein. Und Jesus, er gebraucht Frauen, um seine Auferstehung den Jüngern mitzuteilen, den Menschen mitzuteilen. Aber warum hat Jesus das gemacht? Vielleicht liegt es daran, dass Maria bei der Kreuzigung dabei war. Dass sie am Ostermorgen mit bei den Ersten waren, die am Grab waren. Und hier wird deutlich, wie Jesus mit Menschen umgeht. In dem Moment der Trauer ist für Jesus nur Maria wichtig. Er tröstet sie, indem er sich ihr zeigt. Er hätte ja auch erst was anderes machen können, aber er wusste um die Trauer dieser Jungfrau. Was ich auch vermute, war, dass Maria letztlich bei den Jüngern auch ein gutes und hohes Ansehen hatte. Und deshalb lebten die Jünger nun wahrscheinlich zwischen Hoffen und Zweifeln. Kann das wirklich sein? Auferstehen? Geht das überhaupt? Und viele Fragen. Die Jünger, die waren unsicher, verzweifelt. Und sie hatten Angst. Angst davor, dass die Juden und auch vielleicht die Römer ihren Herrn und Meister, den ihr Herrn und Meister gekreuzigt haben, dass sie auch die Jünger holen wollen. Sie sind verunsichert, enttäuscht. Sie trauern um ihren Herrn und Meister, um ihren Freund. Sie haben Angst vor den Menschen, die im Garten Gethsemane sie gejagt haben, vor denen sie geflüchtet sind. Da, wo alle Jünger versagt haben. Oder vielleicht waren sie auch von Jesus enttäuscht, weil sie mehr von ihm erwartet haben. Oder eben über sich selbst, weil sie in der Stunde der Not eben nicht wach geblieben sind, so wie Jesus das wollte und das wünschte. Und aus all diesen Gründen und vielleicht noch einige mehr haben sie sich eingeschlossen in einem Raum. Sie haben sich abgeschottet vor der Außenwelt. Vielleicht kennt das der ein oder andere von uns, sich abzuschotten aus Angst. Wie wir damals in Zwingenberg unsere Minusch, unsere Katze bekommen haben. Das war am Anfang ein ganz ängstliches Tier. Sobald die Türe aufging und irgendjemand reinkam, hat die sich versteckt, ist unter das Sofa gerannt, hat sich abgeschottet nach außen. Oder vielleicht kennen wir das auch als Kinder. Wir haben irgendwas gemacht, was wir wussten, das wollen die Eltern so nicht. Und meine Mutter nickt. Naja, wir haben irgendwas gemacht, das durften wir nicht. Und was macht man? Man sucht sich ein sicheres Versteck. Man geht in den Schrank oder in eine Truhe oder wie auch immer, aus Angst vor den Konsequenzen. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, die Angst vor so einer Situation. Oder vielleicht hat manch ältere Geschwister von uns die Nächte erlebt, wo die Sirenen plötzlich angingen, wo die Flugzeuge kamen und die Städte bombardiert haben. Und man ging in den Keller. Man hat sich aus Angst zurückgezogen, abgeschottet. Und wie fühlt man sich dabei? Der Puls geht schneller. Schweiß auf der Stirn. Man hat dieses Gefühl der Enge im Brustbereich. Man weiß nicht ein noch aus. Und das Interessante hier, wenn wir das Griechische lesen, ist hier das griechische Wort Phobos. Ich weiß nicht, kommt euch dieses Wort bekannt vor? Phobos? Phobie. Genau, da hinten lacht eine Fachfrau. Phobien. Angst vor Spinnen, vor engen Räumen, vor der Weite, vor der Höhe. Und es gibt, glaube ich, für alles irgendwo eine Phobie, habe ich manchmal den Eindruck. Und genau dieses Wort wird hier gebraucht. Phobos, das ist eine Angst, die ist einfach ganz prägnant, die ist da. Die Jünger hatten diese Angst. Und in dieser Situation, wo die Angst so mächtig ist, da geschieht etwas Unglaubliches. Da heißt es, Jesus kam und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Wohlgemerkt, die Türen waren zu. Jesus kam und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Jesus tritt herein, obwohl die Türen verschlossen waren. Und auch für die Jünger war Jesus in dem Moment vermutlich nur ein Geist. Denn so wie Maria Jesus nicht kannte oder erkannte, so erkannten scheinbar die Jünger ihn auch nicht. Jesus musste auch bei diesen Jüngern erst handeln, damit sie ihn erkennen. Vielleicht haben sie es aber schon geahnt, wer da durch eine fest verschlossene Tür zu ihnen kommt. Vielleicht haben sie auch noch die Worte von Maria im Ohr. Ich habe den Herrn gesehen. Und die Jünger fragen sich, kann das jetzt tatsächlich Jesus sein? Ist er es vielleicht wirklich? Und die Frage, die sich mir gestellt hat, wie ich das so gelesen habe, warum kann Jesus plötzlich durch verschlossene Türen gehen? Und das ist möglich, weil Jesus ja einen ganz neuen Leib bekommen hat. Er hat eine tiefe Verwandlung erfahren und deshalb musste er auch bei den Jüngern erstmal seine Wundmale zeigen. Auch wenn wir an die Emmaus-Jünger denken, haben wir am Mittwoch in der Bibelstunde gehört. Auch da haben sie ihn erst erkannt, nachdem sie das Brot mit ihm gebrochen haben. Sein Leib sah irgendwie anders aus und doch, die Nägelmale waren vorhanden. Und sein Leib hat jetzt plötzlich auch nicht mehr diese irdische Bezogenheit. Jesus konnte plötzlich woanders sein. Jesus konnte durch verschlossene Türen in verschlossene Räume hinein. Und Jesus hat einen ganz neuen Leib bekommen, einen Auferstehungsleib. Aber Ausgangspunkt war, dass Jesus vor ihnen stand und zu ihnen sprach. Und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Und das macht die Jünger doch erstmal ruhig. Friede mit euch, das ist ein vertrauter Gruß, den Jesus auch immer wieder sagte. Shalom. Vielleicht machen das Geister nicht, aber Jesus hier, der hat das gemacht und Jesus handelt weiter. Und wenn man genauer hinschaut, wenn man es genau nimmt, handelt in dieser Geschichte eigentlich nur Jesus. Wir hören gar keine Reaktion der Jünger, zumindest im ersten Teil. Und die Jünger sind ruhig und erleben etwas Unglaubliches. Vermutlich steht ihnen die ganze Zeit der Mund über offen. Sie wissen nicht, was mit ihnen passiert. Und dann heißt es, und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen ihre Hände, die Hände und seine Seite. Ja, und dann haben die Jünger ihn erkannt. Ich finde das eine total bewegende Geschichte. Wir hören so oft vom zweifelnden Thomas, der zuerst die Wundmale sehen will, bevor er an den Auferstandenen glaubt. Und die übrigen Jünger werden ja oft so als die Nichtzweifler dargestellt. Aber in diesem Moment der Jesus-Begegnung brauchten die Jünger ihren Zweifel nicht formulieren. Denn Jesus, er wusste um diese Situation. Er hat zuerst seine Nägelmale gezeigt. Und das macht er, weil es wahrscheinlich die Jünger gefordert hätten in dieser Situation. Nur Thomas später spricht diesen Wunsch aus. Er will diese Male sehen. Er war nicht dabei beim ersten Mal. Aber die Jünger, die standen dort und hören dieses Friede mit euch. Und Jesus zeigt ihnen zuallererst seine Nägelmale. Ich finde das so ermutigend und ich finde das so eine liebevolle Geste von Jesus an seine Jünger. Und wie war die Reaktion der Jünger? Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Sie sahen die Wundmale. Ihren Zweifel wurde genommen. Ihr Zweifel, der wurde in Freude verwandelt. Eine andere Übersetzung schreibt, sie waren außer sich vor Freude. Das muss einen riesen, ich kann es gar nicht beschreiben, das muss einfach überwältigend gewesen sein. Ja, das, was die Maria uns, den Jüngern damals gesagt hat, das ist wahr. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Was ist das für eine gute Wendung der Geschichte? Jesus lebt und er zeigt sich seinen Jüngern. Und das fasziniert mich an diesem Text. Ja, Jesus erwartet eben nicht ab, dass die Jünger erst einmal den Mut fassen und anfangen, ihn zu suchen. Nein, Jesus, er kommt in ihre Situation hinein. Er weiß um die Angst und geht zu ihnen in die verschlossenen Türen, in ihre Not, in ihre Angst. Und so kommt Jesus. Ich fand das so tröstlich, wie ich das gelesen und das so für mich entdeckt habe. Und so ist das doch auch heute noch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Jesus wartet nicht erst, bis wir stark genug sind in unserem Leben. Er wartet nicht erst, bis wir genügend Glauben haben. Jesus, er kommt in deine, er kommt in meine Not hinein. Dann, wenn ich am Boden bin, ist es oft so, dass ich gerade dann Jesus besonders erlebe. Und ich finde das so tröstlich. Und wenn ich hier jetzt eine Umfrage machen würde, wann habt ihr denn Jesus besonders erlebt, dann glaube ich, dass viele von uns sagen würden, ja, gerade in den schweren Zeiten, in den Zeiten der Angst, der Not, der Sorge, gerade dann war mir Jesus besonders nah. Und das ist Jesus, das ist unser Herr. So wie Jesus mit den Jüngern umgegangen ist, so geht er auch mit uns um. Und so ist Jesus der, der uns tröstet, der unser Herr ist, der unser Heiland ist. Und die Jünger, die werden froh, außer sich vor Freude, außerordentlich gefreut haben die sich. Sie waren glücklich und das, was hier im Griechischen für Freude benutzt wird, das ist ein Wort, was oft in der Verbindung mit dem Auferstandenen gebraucht wird. Diese Freude, die die Jünger haben, das ist diese Osterfreude, von der wir ja manchmal auch hören. Das ist kein billiges Fröhlichsein, wenn man vielleicht mal das ein oder andere Geschenk bekommen hat, sondern es ist eine Freude, die so viel tiefer ist. Eine Freude, die wir eben auch manchmal haben, selbst wenn wir im Leiden sind, selbst wenn wir trauern, wenn wir in Sorge sind. Selbst dann, wenn es uns nicht gut geht. Selbst dann können wir sogar sagen, ich freue mich, auch am Herrn. Selbst wenn alles drum um uns herum anders zu sein scheint, ist das möglich. Das ist eine Freude, die von Gott kommt. Das ist eine Freude, die Jesus in unser Herz hineinlegt. Und das ist eine Freude, die Jesus beschreibt, nachzulesen in Johannes 16, Vers 33. Das alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt, da habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Ja, diese Freude ist faszinierend. Diese Freude, die kann man vielleicht vergleichen, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat. Ich erinnere mich noch an unserem Dienstbeginn an der Bergstraße. Und wir hatten unserer ersten freien Tage, da sind wir nach Heppenheim gegangen und wollten uns mal Heppenheim anschauen. Da läuft uns jemand aus unserer Gemeinde über den Weg, wir kannten sie bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, und hat plötzlich angefangen zu erzählen, dass ihr Sohn 2 Jahre in Amerika war, und sie erzählte voller Begeisterung, endlich kommt er wieder. Man spürte, dass das etwas ganz Besonderes für sie war, und die Freude des Wiedersehens war groß. Endlich ist er wieder da. Das ist vielleicht diese Freude, so wie es die Jünger erlebt haben. Oder vielleicht kennt ihr das auch, jung befreundet, jung verlobt und man wohnt nicht in der Nähe. Man sieht sich nur an den Wochenenden. Und das war bei uns damals auch so, bei Christina und mir, wie ich im Gemeindepraktikum war. Und wenn man sich so nach jemandem sehnt, dann sind 5 Tage lang. Dann ist das so, dass man sich auf diesen Zeitpunkt so unendlich freut. Dann ist die Freude riesengroß. Und die Jünger haben Jesus auch vermutet, ihn nicht mehr zu sehen, und sie sehen ihn wieder. Und wie geht diese Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern weiter? Vermutlich sind die Jünger immer noch überrascht. Sie kriegen immer noch keinen Ton heraus, also nützt Jesus die Gelegenheit und spricht weiter. Da sprach aber Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Ja, nachdem sie sich beruhigt haben und die Freude vielleicht schon wieder leicht abebbte, da wurden sie plötzlich vielleicht auch sich ihres Versagens bewusst im Garten. Ein Gefühl, ein dicker Kloß im Hals und man fängt an zu grübeln. Und in dieses Grübeln hinein spricht Jesus zum zweiten Mal: Friede sei mit euch. In dieser Wiederholung, da spiegelt sich für mich so viel an Liebe, so viel Vergebung. Er spricht ihnen nochmals den Frieden zu, den er ja verheißen hat, den er den Menschen mit auf den Weg gegeben hat, weil er auferstanden ist, weil er diesen Weg gegangen ist. So hat er Frieden gemacht. Und so können die Menschen diesen Frieden erleben. Und in diesem Friede sei mit euch, da liegt wirklich so viel Liebe, die Jesus zu seinen Jüngern hat. Und dann sagt er: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also die Jünger haben immer noch nichts gesagt zu dem Zeitpunkt. Und Jesus macht etwas. Er beauftragt seine Jünger: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Vielleicht kommt euch diese Stelle bekannt vor. Hat das Jesus nicht schon einmal an einer anderen Stelle gesagt? Ja, im hohen priesterlichen Gebet. Also nichts Neues unter der Sonne. Aber warum macht er das? Das liegt daran, dass die Jünger viele Worte, die Jesus bisher gesagt hat, eben nicht verstanden haben. Sie verstanden die Schrift noch nicht oder das, was Jesus sagte. Sie haben auch mit der Auferstehung nicht gerechnet. Und außerdem, was hätten die Jünger kurz vor dem Tod oder nach dem Tod von Jesus denn verkünden sollen? Jesus ist tot? Das hat später ein Philosoph ihm abgenommen. Das brauchten die Jünger nicht zu machen. Jesus wiederholt seinen Auftrag an die Jünger und sendet sie mit dem besten, schönsten und mit der rettenden Botschaft unter die Menschen. Und diese Botschaft haben auch wir gehört, sonst wären wir eben nicht hier. Und ich habe mich gefragt, wie verkünden wir denn seine Botschaft? Jesus hat die Jünger damals beauftragt, aber er beauftragt eben auch uns. Und Jesus bleibt bei diesem Auftrag nicht stehen, sondern er gibt ihnen noch mit etwas auf den Weg. Da heißt es: Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Also Jesus, der beauftragt sie und er gibt ihnen das Beste mit auf den Weg, was er zur Verfügung hat. Jesus sagt: Ich muss gehen, damit ein anderer kommen kann. Und in diesem Moment werden sie erfüllt durch den Heiligen Geist, zumindest teilweise. Viele Ausleger sind sich da an der Stelle etwas unsicher, weil Pfingsten erst noch kommt. Aber ich glaube, dass Jesus hier schon von seinem Geist etwas abgibt, was die Jünger dann an Pfingsten als eine Dauereinrichtung bekommen. Denn der Heilige Geist wird in ihre Herzen dann voll ausgegossen. Hier bekommen sie Gottes Geist von Jesus höchstpersönlich eingehaucht. Seine Lebenskraft wird mit auf den Weg gegeben, denn sie bekommen ja auch diesen Auftrag. Das ist der Geist, der eben auch schon am Beginn der Bibel den Menschen eingehaucht wurde. Nachzulesen in 1. Mose 2, Vers 7, bei der Erschaffung der Menschen. Und was bewirkt dieser Geist bei den Jüngern? Sie bekommen Mut und Kraft zum Handeln. Sie sperren sich nicht mehr ein, sondern sie fangen an, wieder ihre Wege zu gehen. Dies erkennt man, dass es dann in unserem Text heißt: Und nach 8 Tagen sind sie abermals wieder versammelt. Sie haben angefangen, ihr normales Leben wieder nachzugehen. Ich weiß nicht, ob sie missioniert haben oder diesen Auftrag so umgesetzt haben, aber sie haben zumindest gesagt: Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Und erst nach 8 Tagen kamen sie abermals zusammen. Jesus, er hat sie beauftragt. Er hat ihnen das Wesentliche mitgegeben, was sie brauchen. Und dann konkretisiert er auch noch den Auftrag, indem er ihnen sagt, was ihr Auftrag genau beinhaltet. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ja, Jesus sendet nicht nur. Er gibt ihnen nicht nur den Heiligen Geist, sondern er sagt ihnen auch, was ihr Auftrag ist. Sie sollen den Menschen die Sünden vergeben, den Menschen die Schuld vergeben. Und deshalb kann Johannes in seinem Brief auch diesen bekannten Satz schreiben, den ich auch immer wieder gerne im Abendmahl zitiere, aus Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das, was die Aufgabe der Jünger ist, dass das erlebt wird. Und die Konsequenz, wenn jemand die Sünden an Jesus Christus abgibt, man tritt in eine Beziehung mit ihm ein. Dieser Jesus, der so liebevoll mit den Menschen umgegangen ist, dieser will eine Beziehung zu uns Menschen. Und er lädt uns ein, diese Beziehung anzunehmen. Er lädt uns ein, in diese Beziehung einzuwilligen. Und deshalb gehen wir auch mit dem Chor heute Nachmittag wieder in das Altenheim, um genau das den Menschen zu sagen, dass Jesus mit den Menschen eine Beziehung haben will. Und wir Menschen, wir dürfen ihm die Schuld geben, wir dürfen ihm die Sünden geben, wir dürfen ihm unseren Zweifel geben, unsere Trauer, alles das, was uns von Gott trennt. Und Jesus hat das mit ans Kreuz genommen. Und das können wir abgeben und wir werden in dem Moment frei, frei von unserer Schuld, frei von dem Allen. Ja, Jesus, er sendet uns, er gibt uns den Heiligen Geist als Beistand, als Kraftquelle, als einen, der uns führt und leitet, und er gibt uns einen konkreten Auftrag, das gilt bis heute. Und das ist Nachfolge, das ist Jüngerschaft. Jesus gibt den Menschen, die ihn kennen, einen Auftrag. Und zur Nachfolge gehört auch das Handeln und eben nicht nur Konsumieren. Und ich habe mir Gedanken gemacht, habe mir überlegt, wo kann das auch in der Gemeinde zum Beispiel konkret aussehen? Und es gibt viele Möglichkeiten. Und die sind auch nicht alle immer beschränkt auf spezielle Gaben, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Ich habe mich mal in unserer Gemeinde mal kurz angeschaut, überlegt, was es da eigentlich alles gibt, wo man sich einbringen kann. Und wenn ich jetzt einiges aufzähle, dann müssen jetzt nicht wieder diejenigen denken, die ohnehin schon viel machen, oh, da könnte ich noch mehr machen. Sondern hört das mal an, überlegt euch, wo kann ich mich vielleicht einbringen, wo könnte ich Freude haben, um diesen Auftrag, den Jesus den Menschen, den Jüngern gibt, auch bei uns umzusetzen. Und habe dann überlegt, also das ist jetzt auch nicht nach Wichtigkeit geordnet, Kinderprogramm zum Beispiel, Gottesdienstleitung, der Lobpreis im Gottesdienst, Musik, Dekoration, auch beim Putzen, in den Bibelstunden brauchen wir immer wieder Menschen, die uns unterstützen. Bei den Arbeitseinsätzen sind wir froh um jede helfende Hand. Für das Beten jeden Dienstagabend hier in der Gemeinde. Für den Büchertisch. Wir haben einen Schaukasten. Wir haben eine Gemeindeleitung. Und am Mittwoch werden wir ja in der Mitgliederversammlung auch da wieder Schritte gehen. Wir haben eine Gemeindeleitung. Wir haben einen Ältestenrat. Wir haben einen Chor. Wir haben auch Möglichkeit, hier zu predigen, wenn jemand sagt, das möchte ich mal ausprobieren. Es gibt so viel, wo wir uns einbringen können. Und auch in den Kleinigkeiten sind wir froh, wo wir gemeinsam an diesem Auftrag arbeiten. Ihr seht, es ist eine ganze Menge und ich will auch gar nicht sagen, dass diese Liste komplett ist. Wir haben eine ganze Menge, wo man sich einbringen kann, wo man auch diesen Auftrag in seinem Leben leben kann. Natürlich gilt dieser Auftrag nicht nur hier innerhalb unserer Gemeinde. Natürlich gilt das auch, wenn du mit deinen Arbeitskollegen unterwegs bist, mit Freunden, mit Bekannten, mit Nachbarn. Auch da können wir diesen Auftrag leben und den Menschen eben davon erzählen. Und wenn wir uns jetzt Gedanken machen wegen dem Buscafé, auch dann haben wir eine tolle Möglichkeit, den Menschen das nahe zu bringen, was uns so wichtig ist. Und Gott, er lässt uns ja nicht alleine. Er schickt uns ja nicht alleine auf den Weg. Auch uns hat er den Heiligen Geist gegeben an Pfingsten, damit wir eben jemanden haben, der unsere Gespräche führt und leitet. Ich muss doch gar nicht sprechen. Ich muss mich nur lediglich öffnen für sein Handeln. Und dann gibt es oft die Situation, dass Gott einem die Gespräche, die Wörter ins Herz legt und die wir den Menschen weitergeben. Und oft ist es so, dass ich hinterher in manchen Gesprächen gedacht habe, irgendwie, das war heute nicht ich. Irgendwie hat Gott heute geführt und geleitet. Und dazu lädt uns Jesus ganz besonders ein. Ich möchte uns Mut machen, gemeinsam als Gemeinde an der Stelle Schritte zu wagen. Ja, Jesus kennt uns. Er kommt in unsere Situation. Er hilft uns. Jesus sendet uns zu den Menschen. Jesus gibt uns einen konkreten Auftrag, gibt uns aber auch die Hilfe dazu. Und Jesus wünscht sich, dass wir mit ihm diesen Weg gehen. Wir haben gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus am Mittwoch. Und das drückt wirklich das aus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnt und vertritt uns im Gebet. Und dann am Ende ist es der König, der Priester und der Prophet. Jesus lebt, er ist auferstanden. Amen.